Saidi, ich habe gehört, du hast schon mal ein schlechtes Investment gemacht.
Ja, leider nicht nur eins.
Und sehr gut zu hören, so geht es ja sehr, sehr vielen Leuten. Und dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, geht es ja vielleicht auch so. Du hast vielleicht mal ein schlechtes Investment gemacht oder hast eine schlechte Versicherung abgeschlossen, die du jetzt nicht mehr willst. Und solche Sachen loszuwerden ist ziemlich anstrengend, vor allem mental. Wie du das hinbekommst und was wir selber noch loswerden müssen, darüber sprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, so manche Geldanlagen machen so ein schlechtes Gewissen. Nicht am Anfang, aber irgendwann. Also so, ich würde mal sagen, so häufige Gründe ist teuer, schlechte Rendite, passt irgendwie nicht mehr so zu einem. Aber ist immer so die Frage, wie wird man das dann los? Sollte man das überhaupt loswerden?
Also, ich glaube, es ist zum Teil sicherlich schlechtes Gewissen, ja, weil man halt selbst macht, gemerkt hat, dass man Fehler macht. Aber was wir auch aus unserer Community, da kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf zu sprechen, immer wieder sehen, nicht nur schlechtes Gewissen, sondern schlichtweg einfach Wut, muss man ganz klar sagen. Also was ich immer wieder in der Community erlebe, wo die Leute einfach sauer sind, was ihnen vor Jahren und Jahren mal angedreht worden ist von einer Bank oder von einer Versicherung, ja, und sagen, was ist denn das für ein blödsinniger Vertrag, den ich da heute habe, ja, wo ich einfach fett im Minus bin, vor allen Dingen auch. Das ist schon immer wieder echt bedenklich, das zu hören.
Ist ja auch super hart, also mal arbeitet ihr hart für sein Geld, dann hat man eigentlich was Gutes damit vor und es geht einfach in die Hose.
Ja.
Und total unbefriedigende Situation. Aber es ist ja immer so eine interessante Frage, was würdest du denn sagen, wann ist denn eine Geldanlage oder eine Versicherung schlecht?
Naja, einfach kann man das erstmal sagen, eine Geldanlage oder auch eine Versicherung, wenn es da halt um Geldanlage geht, also eine Lebens- oder Rentenversicherung, ist dann schlecht, wenn die Rendite schlecht ist. Und schlechte Rendite heißt jetzt nicht unbedingt, das Ding macht nur, weiß ich nicht, ja, 4% anstatt 6% pro Jahr, sondern negative Rendite, also mit anderen Worten Verlust. Ja, also nicht, es macht nicht nur wenig Rendite, sondern es macht eigentlich gar nichts. Ja. Und viele haben halt auch jetzt festgestellt, gerade auch in den letzten Jahren, wo wir halt auch sehr niedrige Zinsen haben, dass jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Verlust da ist, aber die Rendite halt super mau ist. Anders gesagt, unterhalb der Inflationsrate. Und du hast ja gefragt nach einem schlechten Investment. Investment sehe ich ja immer als was Langfristiges, in meisten Fällen halt auch für die Altersvorsorge, ja. Und das ist älteste Regel, ja. Gerade bei dem langfristigen Vermögensaufbau für echten, realen, wie das dann auch im Fachjargon heißt, für realen Vermögensaufbau brauchst du Renditen oberhalb der Inflationsrate und in vielen Fällen auch deutlich oberhalb der Inflationsrate. Das reicht halt nicht, wenn die Inflation jetzt 2% beträgt, dass du dann 3% machst. Ja, da gewinnst du leider auch keinen Blumentopf, ne? Sondern es muss schon 2, 3, vielleicht sogar 4 Prozentpunkte oberhalb der Inflationsrate liegen. Also bei 2% Inflation mindestens 4, 5, 6, 7, 8 ist dann schon ziemlich gut, ehrlich gesagt, ja, wenn man das erzählt.
Du bist quasi so ein bisschen in dem Bereich, ich sag mal so der José Mourinho Fußballtrainer-Logik.
Bin ich?
Gute Punkteausbeute macht guten Trainer und gute Rendite,
ja,
macht
am Ende ist es so,
gute,
ne?
Geldanlage.
Wobei man, wenn man jetzt noch ein bisschen so more sophisticated da reingehen würde, dann muss man sich halt auch gegenwenden, was diese Rendite, die ich erzielt habe, dann ex post gesehen, bei welchem eingegangenen Risiko. Das muss man auch noch sagen. Ja, das ist auch immer die alte Lehre. Ja, natürlich kann ich sagen, boah, das war die Riesengeschichte. Ja, ich habe mit Bitcoin, ist ja dieser Tage wieder ein Riesenthema, eine Monsterrendite gemacht, aber ich muss halt auch gleichzeitig sehen, was für ein Risiko ich dabei eingegangen bin. Oder, kurz mal anders übersetzt, wenn ich halt eine Riesenrendite erzielt habe, bei gleichzeitigem Riesenrisiko, habe ich schlichtweg Glück gehabt. Jede Menge Dusel.
Ist ja auch so ein bisschen, du würdest dich zum Beispiel jetzt nicht beschweren, wenn du dein ganzes Geld in Festgeld anlegst, dass deine Rendite überschaubar ist, weil dein Risiko war halt auch sehr überschaubar.
Genau, richtig. Also würde ich dann sagen, das ist eine schlechte Geldanlage? Nein, es war vielleicht dann eher eine schlechte Strategie, ja, eine schlechte Entscheidung zu sagen, wenn ich jetzt theoretisch, ja, mein ganzes Geld, vor allem meine ganze Altersvorsorge auf Festgeld aufbauen würde, ja, dann kann ich halt nicht erwarten, dass ich einen großen realen Gewinn, eine große reale Rendite gegenüber der Inflation erziele.
Was würdest du so rückblickend sagen, was war so deine mieseste Geldanlageentscheidung?
Also ich glaube, die mieseste, würde ich sagen, in dem Sinne von, was ich mir dabei gedacht habe, sozusagen, das hatte ich auch schon öfter erzählt, ist tatsächlich ein Solarinvestment gewesen. Da habe ich mal deutsche Solaraktien gekauft. Das war so in den 2000er Jahren, weil man dachte, ja, dem gehört doch die Zukunft. Würde man ja heute auch noch denken, ne? Und das ist doch super. Und dann unterstütze ich auch noch so ein bisschen die deutsche Wirtschaft dabei. Ja. Da ist schon mal der erste Denkfehler mindestens gewesen, ne? Home Bias heißt das. Wieso muss das unbedingt in Deutschland stattfinden? Und dann natürlich zu übersehen, dass das halt alles in eine Branche, es waren sogar verschiedene Aktien, geflossen ist, die halt dann ausländische Konkurrenz, insbesondere aus China, bekommen haben und die Preise halt radikal zunichte gemacht worden sind. Da habe ich fürchterliche Verluste gemacht und bin das auch entsprechend dann losgeworden. Aber sicherlich total lehrreich ist, dass ich natürlich früher auch mal eine fondsgebundene Lebensversicherung hatte, ja, die halt am Anfang abartige Kosten hatte, die ich jahrelang abgezahlt habe, wodurch der Vertrag auch fett im Minus war. Das habe ich dann natürlich auch relativ schnell begriffen. Und das war auch dann nicht mehr zu ändern, weil die Kosten eben schon weg waren. Die konnte ich nicht mehr wiederholen. Und dann ging das mühsame Gerechne los. Da habe ich wirklich ziemlich viel Excel-Mühe aufgewendet, ob sich denn diese Versicherung einfach noch laufend weiter lohnt. Dann habe ich mir also viele Jahresabrechnungen gegeneinander gelegt, viel Korrespondenz auch mit der Versicherung. Und ganz ehrlich, selbst ich habe es zum Schluss nicht 100% hingekriegt, genau auszurechnen, wie viel laufende Kosten diese Versicherung letztendlich hat. Aber es ist dann relativ nach einigen Jahren relativ deutlich geworden, dass diese laufenden Kosten für mich zu hoch waren, obwohl, das muss man auch klar sagen, obwohl diese Versicherung damals noch von 2004 war, also steuerfrei war. Und diese Steuerfreiheit habe ich dann durch Kündigung tatsächlich aufgegeben, weil ich gesagt habe, hey, auf die nächsten 25, 30 Jahre, wenn ich das in den ETF stecke, bin ich trotzdem noch besser dran.
Ist ja auch vielleicht ganz interessant für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Jetzt kann man sich mal so den sehr wütenden Saidi mit der sehr großen Excel-Tabelle vorstellen. Aber die Frage ist ja immer so ein bisschen, was führt einen zu schlechten Geldanlage oder zu schlechten Geldanlageentscheidungen oder auch zu so schlechten Versicherungen? Und ich habe davor mal so ein bisschen überlegt. Klar, ein Faktor ist sicher in manchen Sachen, dass man schlecht beraten wird oder vielleicht nicht 100% ehrlich beraten wird. Das kommt sicher vor. Und dazu haben wir auch eine Folge, die wir in den Shownotes verlinken, wie man solchen Beratern entkommen kann. Aber das wird sicher bei einem Teil der Leute einfach auch ein Faktor sein.
Ganz klar. Jetzt läufst du vielleicht auch schon was raus, ja. Die schlechte Beratung, die natürlich durch die Provisionsgebundenheit der meisten der deutschen Bankberater, Versicherungsvermittler und so weiter der Fall ist. Und da kann man auch einen Versicherungsmakler nicht ausnehmen, weil ein Versicherungsmakler in aller Regel auch auf Provisionen eben letztendlich arbeitet und damit einfach einen Interessenskonflikt hat, muss man ganz neutral so sagen, ne? Also auf der einen Seite will er vielleicht irgendwie einen guten Job für einen Kunden machen, andererseits muss er auch eine Miete bezahlen, eine Familie ernähren sozusagen und muss deshalb ein Produkt mit einer vergleichsweise ordentlichen bis hohen Provision vielleicht auch verkaufen. Ne? Also hat sicherlich im Vergleich zu einem Abhängigkeitsvermittler, das heißt also einem Versicherungsvertreter, eine größere Auswahl an Produkten. Das ist bei einem Versicherungsmakler auf alle Fälle gegeben. Aber am Ende, nochmal, ist er oder sie, Makler oder Maklerin, darauf angewiesen, da halt auch eine Provision zu verdienen, die halt in Form von Kosten dann von dem Produkt auch abgeht. So, aber lass mal das mal kurz außen vor. Was noch dahinter steckt, ist natürlich, dass ich letztendlich diese Fehler, weil du ja gefragt hast, wie kommt das eigentlich dazu, die kommen meistens dadurch zustande, dass man die eigene Verantwortung abgeben möchte. Dass man sagt, ich weiß, ich muss mich um das Thema Altersvorsorge, bleiben wir mal bei dem Thema, um das Thema Altersvorsorge kümmern, ja, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, ich traue mir es auch nicht zu, mich selber damit zu beschäftigen. Ich komme vielleicht gar nicht erst auf die Idee, weil, oh, das ist ja alles so kompliziert mit den Finanzen und so weiter, dann gehe ich halt mal dahin. Oder da hat mich eh jetzt gerade mal abgequatscht. In vielen Fällen erwischen einen ja die entsprechenden Vermittler auch in einem schwachen Moment, Stichwort schlechtes Gewissen, ja, zu sagen, ah ja, da wollte ich mich längst mal drum kümmern und jetzt muss mich da jemand quasi über die Schwelle tragen, ja. Bloß, ich glaube, behaupte jetzt einfach mal, wenn die meisten Kundinnen und Kunden, Versicherungskundinnen, Bankkunden wüssten, ihnen bewusst war, wie teuer dieses über die Schwelle tragen letztendlich ist, wie viele Jahre sie daran letztendlich auch mit der eigenen Altersvorsorge abzahlen, dann glaube ich, würden es sehr viele nicht machen oder hätten es sehr viele nicht gemacht. Und ich glaube, wir mit Finanztipp sorgen halt da Gott sei Dank auch schon für ein Umdenken, dass das nicht mehr so oft der Fall ist, sondern dass die Leute ganz klar erkennen, hey, ich kann ganz besonders dieses große Altersvorsorge-Thema selbst machen.
Heißt ja auch im Umkehrschluss, wenn man jetzt sich ärgert, dass man eine schlechte Geldanlage hat, das ist natürlich total bitter, aber andererseits ist man ja eigentlich an einem guten Punkt angekommen, weil du hast ja, diesen Moment der Erkenntnis schon gehabt, dass das eine schlechte Geldanlage ist und du bist ja, also der Ärger ist ja auch so ein Anzeichen dafür, dass man was ändern möchte.
Ganz genau.
Und selbstständig da rangehen will und selber tätig werden will. Und das ist ja, klar, es ist ein Rückschlag insgesamt renditemäßig, aber es ist ja eigentlich auch eine gute Entwicklung.
Nee, es ist kein Rückschlag. Das ist ein sehr guter Punkt, den du anfühlst, Emil, dass in diesem Moment, wo ich mich ärgere, wo ich mich betrogen fühle, wo ich ein bisschen am Verzweifeln bin, wo ich mir denke, was habe ich denn die letzten 10 Jahre, die letzten 20 Jahre womöglich sogar da gemacht, ab dem Zeitpunkt wird es besser. ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Erkenntnis habe, diesen Ärger habe, diese emotionale Belastung habe, das ist immer, was du gesagt hast, ja, es ist Change, es ist Challenge, es ändert sich bei mir was. Ich weiß jetzt, ey, ich muss da auch ran, ich muss, vielleicht habe ich auch, wie du am Anfang gesagt hast, ganz lange schon schlechtes Gewissen gehabt, weil ich genau wusste, dieses Ding da, was in meinem Order drin liegt, ja, wo ich 100 Euro im Monat irgendwie reinzahle, das mache ich eigentlich mehr für mein Gewissen und eigentlich ist es eine schlechte Idee. Und jetzt schaue ich da mal wirklich rein, stelle fest, boah Gott, das ist es nicht gewesen und so weiter. Und dann muss ich vielleicht was ändern dran. So, jetzt aber eine ganz wichtige Message, bevor das jetzt hier im Podcast falsch rüberkommt. Es ist nicht, ganz deutlich, es ist nicht immer die beste Entscheidung, so einen alten Vertrag zu kündigen. Also das wollen wir hier nicht jetzt suggerieren, zu sagen, haut mal dieses ganze alte Zeug weg. Weil, wie ich vorhin bei meinem Beispiel auch schon gesagt habe, insbesondere die Abschlusskosten, die gerade bei einer Versicherung in den ersten Jahren, typischerweise in den ersten 5 Jahren anfallen, die sind weg. Die kriegst du nie wieder zurück, ja, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, die sind Sunk Costs. Ja, und jetzt mach nicht die Sunk Cost Fallacy, wie das so schön auf Englisch heißt, mit anderen Worten, trauer diesen versenkten Kosten nicht so lange nach. Das ist passiert. Die einzige Frage ist jetzt nur noch, ja, was macht dieser Vertrag jetzt gerade, beziehungsweise wahrscheinlich in Zukunft? Das ist eigentlich die Frage, die oft, und das ist leider in vielen Fällen nicht so einfach zu beurteilen. Also es geht nicht darum, wie viel das Ding dich irgendwann mal gekostet hat, weil gerade was diese Abschlusskosten, die letztendlich die Provisionen sind, angeht, die sind wie gesagt weg, sondern es geht nur noch darum, jetzt sind so und so viel Euro in dem Vertrag drin. Nicht wie viel hast du mal eingezahlt. Das spielt keine Rolle. Ja, also ich kenne das auch, Leute, die listen sich dann, ich habe das damals auch gemacht, in einem Excel auf, wie viel tausende Euro sie da schon mal eingezahlt haben. Es spielt eigentlich keine Rolle. Es ist egal, ja, weil war vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, ist egal. Es geht nur noch darum, sozusagen, wie viel ist der Vertrag heute wert, wie viel zahle ich heute da ein, ja, und was macht dieses Geld? Und da ist immer der gleiche Tipp, auch wenn es nicht so einfach ist, aber damit man sich überhaupt mal einen Eindruck verschafft. Lege am besten mehrere Jahresabrechnungen nebeneinander. Mindestens 3, besser 4, vielleicht 5. Und vergleich, wie sich der Wert ist, was da drin ist, der Wert des Vertrages verändert im Vergleich zu dem, was da eingezahlt wird. Achtung, eingezahlt wird, heißt sowohl das, was du selbst einzahlst, als auch, wenn wir jetzt bei einem Riester-Vertrag zum Beispiel reden, was noch zusätzlich in dem Fall vom Staat reinfließt. Man muss also das, was halt dazu kommt, mit dem vergleichen, was es eigentlich mehr wird. Und es sollte mehr werden, wenn es nicht mehr wird. Problem, okay, kann sein, das ist ein fondgebundenes Ding, ja, das ist ein Aktiengebunden und das, ja, sind gerade in der Börsenkrise, ne, und dann geht das alles nach unten. Okay, dann ist das relativ klar. Aber wenn das nicht fondgebunden ist oder wenn wir in einer guten Börsenphase sind, dann sollte das nach oben gehen und dann kann man ein Gefühl dafür gewinnen, um wie viel das mehr wert wird. Und das sollte natürlich mehr wert werden, als was du eingezahlt hast.
Was es, denke ich, auch manchmal gibt, ist, dass man zu impulsiv war. Also gerade bei, würde ich sagen, bei Einzelaktien ist das ja so ein klassisches Ding. Das war bei mir zum Beispiel so. Ich habe...
Immer bei der Spielvereinigung Unterhaltung? Nein.
Nein, ausnahmsweise sind wir nicht. Ausnahmsweise nicht. Ich musste ja sehr lachen. Wir hatten auf YouTube einen Kommentar, da stand: Emil von Finanztipp gibt Ratschläge zu vernünftiger Geldanlage. Auch Emil von Finanztipp legt sich Unterhaching ins Depot.
Recht. Das geschieht dir wohl recht.
Und bei mir war es so: Ich habe ganz am Anfang, also ich habe quasi mir auch so ein sehr ausgewähltes und gewichtetes Portfolio aufgebaut. Und dann habe ich AT&T-Aktien gekauft. Das ist so eine klassische Dividendenperle.
Blue Chip.
Und ja. AT&T ist aber halt auch so ein bisschen, hatte ich dann nach und nach, also am Anfang lief es gut, Kursentwicklung war okay, das ist jetzt keine Aktie mit einer massiven Kursentwicklung, aber die haben stabil Dividenden gezahlt. Aber irgendwann hatte ich dann das Gefühl, man fragt sich ja manchmal bei so krassen Dividendenzahlern, wie sieht es eigentlich mit der Substanz von diesen Firmen aus? Und irgendwann, auch große Schuldenlast gehabt, die Firma, dann haben die irgendwann, ich glaube, Warner Discovery heißt diese Entertainment-Sparte, abgespalten. Und die bekommst du dann ja auch ins Depot gelegt, ja, kostenlos. Split, ja. Und nach diesem Split, das war grauenvoll. Also, wenn ich in meine App geschaut habe, habe ich gedacht, lass es enden. Ich habe es dann irgendwann auch beendet und habe halt Verluste realisiert. War okay, ich habe ja davor die Dividenden rausgezogen, aber...
Also, das wäre interessant. Hast du das mal ausgerechnet, ob du dann inklusive Dividenden eigentlich, wo du dann lagst?
Nee. Müsste ich eigentlich mal machen.
Ja. Weil du ja hier über impulsive Käufe und so da sprichst. Ja, natürlich, ist es wahrscheinlich auch ein impulsiver Kauf. Aber was man halt an so einer Dividendengeschichte immer sehen kann, ist, dass die Dividenden das erstens so ein Stückchen zudecken. Ja, weil man sich dann immer sagt, ja, Kurs ist nicht so wichtig, weil ich ja die Dividenden bekomme. Und insofern hast du jetzt schon mal die richtige Konsequenz gezogen. So, nee, der Kurs spielt schon eine Rolle, weil da steckt eigentlich mein Geld drin, sozusagen. Ja. Aber auf der anderen Seite Also es ist halt immer beides, ja. Rendite ist Kurs plus Dividende. Andererseits musst du die Dividende aber auch wiederum einrechnen, ne? Weil hättest du ja sonst nicht gehabt. Also es ist nicht so, dass, weil ich glaube, ich auch manchmal so rüberkomme, dass ich so ein Dividendenhasser bin, ja, oder so ein Antidividende bin. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich sage nur, weil es ist halt beides. Also du kannst nicht sagen, Kurs ist total egal, Dividende ist geil, ja, weil das Cash, nur Cash ist Wahres, ja, nur Bares ist Wahres. Nein, das stimmt nicht. Und andererseits kannst du nicht wie Leute, die halt irgendwie auf Tech-Aktien stehen, sagen, Dividende, das interessiert mich überhaupt nicht, da geht es nur um Kurspotenzial nach oben. Nee, so ist es auch nicht so. Also regelmäßige Einkünfte spielen bei, langfristig gesagt, vor allen Dingen, bei Dividenden halt schon eine große Rolle. Und deswegen muss man halt beide Seiten der Medaille da sehen.
Finde ich, ist halt auch, je nachdem, wo so ein Unternehmen, in das du da investierst, halt steht. Also ich finde es irgendwie auch fair, wenn jetzt, ein Unternehmen hat ein etabliertes Geschäftsmodell, hat große Rücklagen, keine Ähnlichkeiten zu Silicon Valley-Firmen angedacht.
Klar.
Hat eigentlich keine großen Challenges, vor denen man steht. Und man zahlt keine Dividenden aus. Denke ich mir auch, ist jetzt auch irgendwie, könnte man schon auch mal machen, aber jeder wie er mag.
Ja, das ist natürlich eine Frage, was für eine Investor-Community da sozusagen da ist, was, wie die Erwartung alt ist, ob die eigentlich darauf setzen, dass das langfristig mal ein Dividendentitel wird, ja, oder ob das einfach völlig weit weg ist, weil du willst einfach nur Innovation und weiteres Gewinnsteigerungspotenzial sehen.
Und was natürlich, glaube ich, auch nochmal als Grund reinkommen kann, ist, dass Lebensumstände einfach nicht mehr passen. Also das, glaube ich, vor allem bei Versicherungen, würde ich sagen, ein Faktor, aber bei Geldanlage ja üblicherweise auch. Also
muss nicht nur, genau, es spielt allgemein bei der Geldanlage eine Rolle. Es muss nicht bei den Versicherungen sein, sondern ich muss halt insbesondere bei meinem Jahrescheck jedes Jahr nachdenken, wie kann sich das bei mir in den nächsten Jahren verändern. Und natürlich kann es eigentlich, ich habe da mir jetzt eine Versicherung zugelegt und das passt einfach nicht mehr zu meinen Plänen. Vielleicht auch, weil ich inzwischen finanziell gebildeter bin, weil ich weiß, dass ich ein gewisses Risiko eingehen muss und deshalb dem ganzen Thema Aktien sehr viel mehr aufgeschlossen bin, als ich das vielleicht in meinen 20ern war, wo ich so, ah, ich kenne mich damit alles nicht aus, ich mach einfach eine Rentenversicherung so als Sicherheit, ja, und die ist aber nicht fondsgebunden, sondern rein verzinst und da hast du gar keine Chance, irgendwie eine Rendite oberhalb von 2% zu erzielen. Also es wäre schon ein halbes Wunder so gefühlt, dass das passieren kann. Und da hat sich vielleicht auch die Lebensumstände im Sinne von Kenntnis geändert. Aber genauso kann es dir halt bei deinen Investments passieren. Du sagst, ja, ich habe halt dieses ganze Zeug mal gekauft, als ich noch in meinen 20ern war und so weiter. Ja, jetzt habe ich eine Partnerin oder einen Partner, Familienplanung steht an. Vor allen Dingen kommt das Thema Immobilie immer deutlicher zum Vorschein. Also vielleicht nicht morgen, aber in ein paar Jährchen. Ja, wenn das der Plan ist, dann musst du halt raus aus den ganzen riskanten Sachen, ne? Weil dann musst du Gewinne hoffentlich Gewinne jetzt mitnehmen, absichern, um das Eigenkapital sicher auf Tagesgeld und Festgeld zu parken. Das ist, glaube ich, dann auch, wenn wir immer das Emotionale reden, eine total schwierige Entscheidung, zu sich zu sagen so, okay, ich trenne mich jetzt von dem ganzen ETF-Kram, ich trenne mich von meinem liebgewordenen AT&T oder sonstiger Einzelaktie, weil ich es nicht riskieren kann, ich sage jetzt irgendwas, 50.000 teuer oder mühsam zusammen investierten Euro, davon jetzt irgendwie 10.000 Euro zu verlieren, ja, weil das würde uns bei einem eventuellen Immobilienplan, wo es eh schon so ein bisschen auf Kante genäht ist, die ganze Geschichte, würde uns das Genick brechen.
Auch so, welche konkreten Investments, wie man damit umgeht, das erfährst du gleich. Aber vorher, falls, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, falls du dich fragst, wo eigentlich unser Thema heute herkommt, das war nämlich tatsächlich Thema in einem Finanztipp-Expertengespräch. Und in dem Format kannst du eine konkrete Frage, die für unseren Podcast wahrscheinlich zu lang und zu kompliziert oder auch zu sehr in deine Finanzplanung reingeht, unseren Chefredakteuren Saidi und Hermann direkt stellen. Und das findet, ich glaube, zweimal im Monat statt, oder?
Typischerweise, genau, alle 14 Tage, immer am Donnerstag, 18 Uhr, treffen wir uns mit unseren Unterstützern und Unterstützerinnen. Ich muss sagen, ganz besonders beim letzten Mal, als wir eben über Altverträge, alte Geldanlagen, alte Investments gesprochen haben, hat mir das wirklich großen Spaß gemacht. Einerseits Spaß, andererseits auch bei mir wieder so ein unglaubliches Kopfschütteln, was für viele, ich sag's mal ganz deutlich, viele, viele Schrottverträge, die Leute leider, was es ihnen verkauft worden ist und dann noch in den Ordnern schlummern. Und da sieht man leider, also was da gerade im Bereich Altersvorsorge die Branche Banken und Versicherungen in den letzten Jahrzehnten Verheerendes angerichtet haben, kann man nicht anders sagen. Und die Leute sitzen da haufenweise auf miesen, miesen Verträgen mit einer ganz schlechten Rendite. Und wir haben ja auch viele, ja, durchaus ältere Nutzerinnen, Nutzer, Unterstützerinnen, Unterstützer da drin, die jetzt kurz vor der Rente stehen und sagen, also wenn ich nicht ein Haus gebaut hätte und so weiter, was will ich jetzt mal mit dem Vertrag, wo da 25.000 oder 30.000 Euro drin sind? wo ich irgendwie gefühlt damals das vor x Jahren gemacht habe, gedacht habe, das wird einen wesentlichen Teil meiner Rente abdecken. Die sind dann Gott sei Dank in der Lage zu sagen, ja, okay, ich komme mit gesetzlicher Rente und Immobilie irgendwie hin, ja, aber diese Rentenversicherung oder was auch immer sie da haben, dieser Sparvertrag von der Bank, das ist eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Wie du da teilnehmen kannst, erfährst du in dem Link in den Shownotes, aber du hast es schon angesprochen, so Verträge, es gibt ja so Verträge, die da ganz oft vorkommen. Also der erste, der mir immer einfällt, ist Riester.
Ja.
Zu dem kriegen wir auch immer wahnsinnig viele Fragen, also zum Beispiel auch über die Instagram-Story, zu der man Fragen für den Podcast einrichten kann. Und so ein Thema, das da eine ganz große Rolle spielt, ist, was macht man mit einem Riester-Vertrag, der zum Beispiel unter der Beitragsgarantie liegt? Also wo, ja, die Performance jetzt...
Der im Minus ist, um es mal einfach zu sagen. Also, zunächst mal, gerade bei Riester in ganz vielen Fällen ja auch in Form einer Versicherung. Nicht nur, es gibt auch Riester-Fonds-Sparpläne und Riester-Bank-Sparpläne und alles Mögliche. Riester ist ja selber schon eine ziemlich komplizierte Geschichte, allein schon, weil es so viele verschiedene Formen davon gibt. Aber jetzt gerade bei den Fällen, die eine Versicherung sind, also eine Rentenversicherung letztendlich, eine Riester-Rentenversicherung sind, und da gibt es eben dann schon Fälle, die eben unterhalb der Beitragsgarantie sind. Das heißt, wo letztendlich im Vertrag, jetzt sind wir bei dem Thema, weniger drin ist, als du selbst eingezahlt hast, plus die Zulagen vom Staat. So, wenn das der Fall ist, kann man sich jetzt lang und breit fragen, warum ist das der Fall? Aber jetzt geht es wieder darum, ja, nicht diesen Fehler machen zu sagen, ich ärgere mich jetzt über die alten Kosten. Und das kann zu zweierlei führen, im Sinne von Kurzschlusshandlung. Ich kündige einfach den Riester-Vertrag. In den allermeisten Fällen die schlechteste Lösung. Warum? Weil ich dann zum einen die Zulagen vom Staat aus dem Vertrag zurückzahlen muss, plus auch noch das, was ich jemals von der Steuer wiederbekommen habe, weil ich meinen Riester an der Steuer habe, auch das muss ich dann wieder zurückzahlen. So, das wäre die eine Kurzschlussreaktion. Die andere wäre, da ist ja damals so viele Kosten weggegangen, jetzt muss ich das einfach mal laufen lassen und irgendwann wird sich das dann schon rechnen. Ja, kann sein, muss aber nicht sein. Ne? Das hängt jetzt total von, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, von deinen individuellen Umständen ab, wie hoch die Zulagen ist, wie sich der Vertrag entwickelt, was da für Fonds zum Beispiel drin stecken, wie teuer hoch die Kosten sind. Sehr viele Faktoren, die nicht leicht zu beurteilen sind, aber auch das kann man sich halt eben mal anschauen, indem man so Jahresabrechnungen nebeneinander legt und dann gegenrechnet, was ist da an Beiträgen und Zulagen reingeflossen. Aber wenn sich halt rausstellt, das ist jetzt für dich nicht der richtige Vertrag, aus welchen Gründen auch immer, weil du eh zu wenig Zulagen bekommst und so weiter, dann ist schon, wenn das ganze Ding im Minus ist, eine Möglichkeit, das Ding beitragsfrei zu stellen, also nicht mehr einzuzahlen. Dadurch natürlich kassierst du auch keine Zulagen, aber es bleibt zunächst mal alles drin. Und das Mindeste, was passieren wird, ist, wenn das deutliche Minus ist, das Ding, dass dieses Minus von der Gesellschaft, bis du dann in Rente gehst, wieder aufgefüllt wird. Ja, weil letztendlich hast du deswegen genau eine Garantie abgeschlossen, dass das, was du eingezahlt hast, plus die Zulagen am Schluss auch für eine Verrentung letztendlich zur Verfügung stehen müssen. Deswegen ist in dem Fall dann eine Beitragsfreistellung manchmal eine gute Idee, vor allen Dingen, wenn es deutlich im Minus ist. Wenn es nur so ein bisschen im Minus ist, dann ist es oft schwierig zu beurteilen. Noch eine Erfahrung, die wir auch bei dem Expertengespräch wieder gemacht haben, die Renten, die dabei rauskommen. Ne? Also was man letztendlich als Riester-Rente dann pro Monat bekommt, das ist schon in vielen Fällen nicht besonders viel, das muss man ganz klar sagen. Aber letztendlich ist aber wieder die gute Erfahrung. Ja, kann ich mich an eine Unterstützerin konkret erinnern, die uns was von ihrem Riester-Vertrag erzählt hat. Die sagt jetzt, ja, ich glaube, das war so ein Beispiel, 40.000 Euro da in dem Vertrag drin, das ist ja ganz nett, aber dann kommt da irgendwie so ein Appel und Ei als Rente raus, damit werde ich jetzt auch nicht reich. Das ist richtig, aber gleichzeitig hat sie ja gesagt, dass, ich weiß es die Zahlen nicht mehr genau, aber dass von diesen 40.000 Euro, die heute in dem Vertrag drin sind, ein ganz wesentlicher Anteil, ich glaube, es waren 13.000 Euro, sie nicht selbst eingezahlt hat, sondern vom Staat kam. Und das muss man halt auch sehen. Auch wenn das Endergebnis vielleicht jetzt nicht das gegönnteste ist, in dem Fall diese dann doch ganz ordentliche staatliche Förderung, nämlich diese 13.000 Euro, die wären halt auch sonst nicht da. Das muss man auch sagen.
Ja. Riester ist halt wirklich wahnsinnig kompliziert. Wir verlinken dir auf jeden Fall unseren Ratgeber dazu in den Shownotes und der hilft dir bei allen Fragen oder Optionen, die das auftauchen können. Also auch, weil ja die ja, es gibt ja auch diese wahnsinnig vielen verschiedenen Produkte, die wirklich so eine ganze Menge von Abhängigkeiten haben. Was kann ich wann machen? Was lohnt sich? Was noch oft auftaucht, würde ich sagen...
Kurz noch sagen. Also man muss auch sagen, auch heute ist Riester jetzt nicht total tot. Es ist immer das Gleiche, ja. Also Hauptcase ist, du, liebe Nutzerinnen und Nutzer, ihr habt zwei Kinder. Wenn ihr zwei Kinder habt, dann sollte ein Elternteil unbedingt einen Riester-Vertrag abschließen. Weil die Zulagen, nämlich 300 Euro pro Kind plus die eigene Grundzulage von 154 Euro, 175 Euro, Entschuldigung, die sind so hoch, das würde man nicht liegen lassen. Ja? Das macht nicht Sinn, zwei Riester-Verträge abzuschließen, weil es kriegt ja nur einer die Zulagen. Ja? Aber einmal sollte man sich diese Zulagen schon abholen und relativ günstige, super günstige Riester-Verträge gibt es nicht mehr, aber relativ günstige Riester-Verträge, mit denen sich das dann langfristig auch vernünftig lohnt. Die haben wir natürlich von Finanztipp getestet und ausgesucht. Die findet man natürlich auf unserer Webseite. Ich glaube, wir können einfach den Ratgeber wieder in die Shownotes packen.
Was noch ganz oft vorkommt, würde ich sagen, sind offene Immobilienfonds. Mhm. Ist ja zurzeit, sage ich mal, generell die Immobilienbranche ist ja ein bisschen sehr, sehr viel los. Sehr, sehr schwierige Marktlage und viele Leute haben aber diese offenen Immobilienfonds, die ja auch oft hohe Kosten haben. Mhm. Mit denen haben wir uns ja in einer eigenen Folge sogar schon mal beschäftigt. Die kannst du einfach bei dir, je nachdem, wo du unseren Podcast schaust oder hörst, ist Folge 160, kannst du dir anhören. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Und was wahnsinnig oft eine Rolle spielt, ist auch so, merke ich im Bekanntenkreis manchmal, womit viele Leute sehr unglücklich sind, was ihnen aber teilweise so wirklich angedreht wurde, sind Rürup-Verträge. Mhm. Und das Problem dabei ist ja, du kommst ja da nicht mehr raus. Das ist eine unkündbare Mitgliedschaft in diesem Club.
Lass mich noch kurz einen Satz zu den Immobilienfonds sagen, weil das ist ja auch schon wieder eine Weile her. Wir haben vor fast einem halben Jahr, ein bisschen weniger als einem halben Jahr, im letzten Herbst auf jeden Fall, haben wir bei Finanztipp über diese offenen Immobilienfonds schon geschrieben und haben auch die Folge dann, die Podcast-Folge hier gemacht. Und ich darf das mal kurz hier uns allen auf die Schulter klopfen. Ja, wir hatten völlig recht. Weil man sieht jetzt, dass die Bewertungen, also die Werte dieser Büroimmobilien, Geschäftsimmobilien, die in diesen Immobilienfonds drinstehen, nach unten gehen. In manchen Fällen hat da schon eine Korrektur stattgefunden. Also wenn das bei dir, wenn du sowas hast, noch nicht passiert ist, ich würde stark darüber nachdenken, ob man das Ding verkaufen kann, beziehungsweise entsprechende Anteile an die Fondsgesellschaft zurückgeben kann. Und jetzt hast du noch das Thema Rürup angesprochen. Und das ist tatsächlich, das habe ich auch an diesem Expertengespräch gemerkt, wirklich das schwierigste Thema, weil in ganz vielen Fällen man den Leuten halt nicht so krass weiterhelfen kann, weil sie kommen an das Geld nicht ran. Der Vertrag ist halt einfach unkündbar. Du kannst ihn nicht vorher auflösen und so weiter. Du kannst dann auch nicht zu Rentenbeginn sagen, ah, da ist eh nur so wenig drin, gib mal das Geld mal auf einmal oder sowas. Geht nicht, da kommt eine feste Rente bei hinten raus. Insofern, wenn ich so einen schlechten Rürup-Vertrag abgeschlossen habe, dann bleibt letztendlich nur die Möglichkeit, entweder die Einzahlung zu senken oder das Ding komplett stillzulegen. Ja. Aber jeden Euro, den ich da irgendwann mal drin reingezahlt habe, der ist den manchmal halt auch hohen Kosten, die in so einem Vertrag drin sind, gnadenlos ausgeliefert.
Kann man das nicht ist sagen. Ja auch genau das Komische an diesen Rürup-Verträgen. Also wenn ich den jetzt beitragsfrei stelle, dann ist ja mein Guthaben drin und das, sagen wir mal, das liefert okay Rendite ab. Aber ich muss ja dann aus dem vorhandenen Guthaben die Verwaltungskosten bezahlen. Die sind ja auch gar nicht so niedrig. Und dann habe ich ja eigentlich bis zur Rente ein bisschen so ein Schneckenrennen zwischen meiner Rendite und den Verwaltungskosten.
Kommt halt oft total auf den Vertrag an. Es gibt ja auch gute Rürup-Verträge, das muss man ja auch so sagen. Aber sie sind halt nicht besonders häufig. Und vor allen Dingen sind halt auch in so einem Rürup-Vertrag, ich glaube, die Anzahl der Leute, die sowas aktiv kaufen, ne? Also irgendwo hingehen online oder zum Versicherungsmittler sagen, ich brauche jetzt eine Basisrente, ne? Eine Rürup-Rente. Soll ich jetzt sagen, die kann man an einer Hand abzählen, aber so kommt es mir meistens vor. Das ist absolut ein Produkt, was verkauft wird. Ne? Und es wird als Sicherheit verkauft, als Grundlage für die Altersvorsorge, gerade auch bei Selbstständigen. Das ist ja grundsätzlich auch schon alles okay. Aber es wird halt, leider kann man das halt auch gerade in jungen Jahren nicht absehen, wie flexibel man letztendlich sein möchte. Und das ist halt das unflexibelste Ding, das man sich überhaupt vorstellen konnte. Und dann, ob die Kosten immer so den Leuten wirklich bewusst sind, ja, im Sinne von im Kopf transparent sind, das wage ich auch zu bezweifeln. Noch ein relativ einfacher Hinweis, den man geben kann, auch unser Altersvorsorge-Experte Martin von Finanztipp weist immer wieder darauf hin, in sehr vielen Fällen ist ein Rürup-Vertrag, ja, ein Basisrentenvertrag, ist fondsgebunden, da stecken Fonds drin und ich kann zumindest die Verwaltungskosten senken, indem ich den Fonds wechsle. Das geht in sehr vielen Fällen, dass da noch ein alter, aktiv gemanagter Fonds drin ist mit 1,5-2% Verwaltungskosten pro Jahr. Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Da kommen noch die Verwaltungskosten für die Versicherung selbst dann dazu. Und viele Gesellschaften bieten an, dass man dort kostenlos in ETFs wechseln kann. Also das ist jedenfalls, wenn ich schon das Geld dann nie wieder rauskriege, ja, dann will ich wenigstens, dass das Geld passiv am Aktienmarkt mit 0,2-0,3% Kosten oder sowas in der Richtung angelegt ist und nicht mit aktiven Fonds, die gerne mal das Fünffache kosten.
Wenn du dich jetzt fragst, in welchem Fall ist eigentlich so ein Rürup-Vertrag eine Option für mich? die Antwort gibt dir tatsächlich unser Ratgeber, den wir dir natürlich auch in die Shownotes packen. Aber das sind dann wahrscheinlich so die klassischen Dinge, oder? Riester, offene Immobilienfonds und Rürup-Verträge.
Darum ging es sehr häufig. Ja. Es gibt natürlich noch eine irre Menge an weiteren Verträgen, in sehr vielen Fällen kompliziert gestaltet, intransparent und so weiter. Und darauf, das ist halt immer das Problem, weshalb wir so gerne auch so warnen vor solchen Geldanlagen, die du, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, nicht wirklich verstehst. Ich glaube, das ist immer die wichtigste Message, die man bei diesen ganzen Geschichten, soll ich was machen, soll ich was nicht machen, lass mir von jemandem was verkaufen, ich gehe zu einer Beratung, mach nur das, was du auch wirklich verstehst, weil das reduziert halt die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Fehler machst, enorm.
Und dann bleibt uns eigentlich so zum Schluss nur, dass eigentlich die wichtigste Erkenntnis ist, wenn man sich schon drüber ärgert, ist man an einem guten Punkt angekommen, genau, an dem man aktiv werden kann.
Genau, aktiv werden kann und dann auch wahrscheinlich auch aktiv werden sollte. Ne? Und aber auch keine Kurzschlussreaktionen machen, ne? Weil wir hatten auch da, kann ich mich erinnern, an einen Unterstützer insbesondere gesagt, jetzt darf ich ja zitieren, oder? Wenn ich zitieren darf, dann darf ich das sagen, jetzt hau ich die Scheiße einfach weg. Zitat Ende. Ja, das ist natürlich auch eine Kurzschlussreaktion, weil ich habe dann auch gesagt, naja, Moment mal, die Kosten sind schon weg. Ja, das kannst du jetzt nicht ändern, dass der Vertrag im Minus ist. Es geht jetzt nur darum, wie das Geld, was da jetzt drin ist, wie viel wird das von Jahr zu Jahr mehr wert? Oder wird es nicht mehr wert?
Aber das ist ja auch, denke ich mal, das Wichtige, also dass man sich das dann einfach zutraut und dass du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, das auch weißt, dass du das kannst. Und dafür sind wir ja auch da. Jeder kriegt es hin, da aktiv zu werden, sich zu informieren und dass man da einfach ja nicht verzagt und das dann sein lässt aus Frustration, sondern dass man es einfach angeht, weil, ja. Und das ist auch, glaube ich, die wichtige Message, du kannst es und du wirst es auch hinkriegen.
Ja, es geht schon.
Dann sind wir fast schon durch. Du darfst dich noch den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern stellen. Und die erste kommt von BlueMarty93 und er will wissen, hey Saidi, kann man bei Trade Republic sein ganzes Tagesgeld von der Hausbank rüberschieben, um von den 4% zu profitieren?
Okay. Ja, grundsätzlich ja. Also vor allem, wenn ich jetzt bei Hausbank assoziiere, dass das Tagesgeld oder das Sparkonto, wie auch immer, bei der Hausbank nicht keine 4% oder deutlich weniger bietet, dann ist Trade Republic da schon eine Option. Beachten, es gibt eine Höchstgrenze bei Trade Republic, nämlich 50.000 Euro. Also mehr lohnt sich nicht, ja, weil darüber hinaus gibt es keine Zinsen. Und man muss halt auch sagen, erstens, die 4% können sich bei Trade Republic wie bei jedem anderen Tagesgeldkonto auch täglich ändern. Ja, das muss man auch sehen. Aber ist ja erstmal kein Problem. Und Trade Republic sieht das natürlich, es ist ein Verrechnungskonto bei Trade Republic. Die möchten eigentlich, dass ihr mit dem Geld, ja, was macht, also mit anderen Worten investiert, irgendwie Wertpapiere kauft und das nicht nur einfach als Storage, als Sparkonto letztendlich verwendet. Aber man kann es natürlich machen. Das Schlimmste ist, dass Trade Republic sagt, ja, das Geld bitte wieder weg da, ja, oder sowas in der Richtung. Und dann gibt es noch einen Fall, auch glaube ich mittlerweile schon recht bekannt. Trade Republic arbeitet da mit verschiedenen Banken zusammen und eine Bank ist die Citibank in Irland. Und wenn das Verrechnungskonto, also bei der Citibank in Irland, geführt wird, dann unterliegt es nicht der deutschen, sondern der irischen Einlagensicherung und die sehen wir bei Finanztipp jetzt nicht ganz so optimal an. Also in dem Fall, wenn, das kann man in der App eben nachschauen, wo das Verrechnungskonto liegt, wenn das bei der Citibank in Irland liegt, dann würde ich da keine großen Geldbestände dort drauf liegen lassen, weil am Ende ist es doch immer noch so, für dieses Tagesgeld, sage ich jetzt mal, für dieses verzinste Geld, da möchte man optimale Sicherheit und die ist jetzt bei einer irischen Einlagensicherung keine Katastrophe, aber sie ist nicht ganz so optimal wie jetzt in Deutschland zum Beispiel oder in anderen gut bewerteten Ländern wie den Niederlanden oder Österreich zum Beispiel. Da würde ich einfach kein Risiko eingehen. Das lohnt sich nicht dafür, dass es bequem bei Trade Republic ist zu 4%, sondern gibt es auch gute andere Tagesgeldkonten mit 3,x%.
Und dann die zweite Frage kommt von Ramsi und er will wissen, hey Saidi, private BU mit Ausschluss? Oder BU durch BAV, also betriebliche Altersvorsorge, ohne Ausschluss. Ich denke mal, es geht um so einen Leistungsausschluss, also genau. Rücken zum
Rücken, Beispiel. Genau. Ne? Also man will eine BU haben und dann hat man schon irgendwie gerade eine Rückenbehandlung gehabt und dann schließt die BU leider den Rücken aus. Das heißt, wenn ich dann aufgrund meines Rückens berufsunfähig werde, dann zahlen die nicht. So, und damit habe ich, glaube ich, schon ein bisschen suggeriert, das ist nicht gut. Es kommt natürlich darauf an, was da jetzt genau ausgeschlossen ist. Wenn es das rechte Knie ist, kommt auf meinen Beruf an, ob ich deshalb wirklich berufsunfähig werde. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Rückenausschluss ist, ja, nicht gut, ja, weil es ist auch immer noch Skeletterkrankungen, ja, Rückenprobleme und so weiter. Das ist schon ein ziemlich häufiger Grund für Berufsunfähigkeitsversicherung. Und damit ergibt sich die Antwort auch erstmal, Berufsunfähigkeitsversicherung ist natürlich eine sehr wichtige Versicherung, die sollte auch gut alles abdecken. Deswegen ist ohne Ausschluss definitiv die bessere Option in dem Fall eben, das dann über eine BAV, über eine betriebliche Altersvorsorge zu machen, ist auch gut. Das hat auch zusätzlich den Vorteil, dass das erstmal die Einzahlungen steuer- und sozialversicherungsfrei ist, weil das ja von meinem Entgelt, von meinem Gehalt letztendlich dann umgewandelt wird. Aber jetzt gilt es, was zu beachten. Wenn ich später dann, sage ich mal, Leistungen aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung bekomme, die aus einer betrieblichen Altersvorsorge weil ich das mal steuer- und sozialversicherungsfrei da eingezahlt habe, guess what, will der Staat dann aber von den Leistungen auch was haben. Das heißt, die Leistungen sind sowohl A, zu versteuern und B, fallen da auch Sozialversicherung drauf an. Steuer ist meistens nicht so hoch, aber Sozialversicherung, das schlägt anscheinend, da muss man halt Krankenversicherung insbesondere dann drauf bezahlen, bedeutet am Ende, ich muss mich höher versichern. Ja, da reicht es dann eben nicht so, netto auf netto zu überlegen, zu sagen, ja, ich brauche mindestens, was weiß ich, 1.800 Euro im Monat zum Leben, also mache ich dann über die BAV 1.800 Euro. Nee, da muss ich dann schon ein gutes Stück, ich würde mal ganz grob sagen, 20-30% mehr versichern. Also in meinem Beispiel dann eher so eine Rente von 2.200 Euro versichern, weil ich dann eben bei der Auszahlung, das ist eben brutto dann die Auszahlung, da eben Steuern und Sozialabgaben drauf zahlen muss.
Und man sollte natürlich bei so einer BAV sich sicher sein, dass man lange in der Firma bleibt.
Ja,
man wird ja nicht mehr jünger, oder?
Richtig.
Und dann wird ja die BU eigentlich immer teurer, die externe. Also wenn ich jetzt die Firma verlasse, es ist zu Ende mit meiner BAV, weil die neue Firma bietet es nicht an und ich muss dann eine neue private BU abschließen, das Geld von davor ist ja weg und die wird natürlich deutlich teurer, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 8 Jahre älter bin.
Ja, genau. Also grundsätzlich habe ich einen Anspruch, das mitzunehmen, sogenannte Portierung des Vertrags. Bloß gerade so komplizierte Verträge, wo dann eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung drin ist, das ist oft gar nicht so einfach, das mitzunehmen. Das funktioniert schon, aber wenn das halt meine Hauptberufsunfähigkeitsversicherung ist, dann ist das, wie du sagst, nicht so einfach. Und im anderen Fall müsste ich dann wieder neu abschließen. Aber bevor ich jetzt, und das war ja die Frage hier, einen Rückenausschluss kassiere, wo Rücken schon ein wesentliches BU-Risiko ist, würde ich das über eine BAV versuchen, außer wie du richtig sagst, ich weiß, hey, bei der Firma bin ich eh nur 2 Jahre lang, ja, dann wahrscheinlich kein so guter Plan.
Dann kann ich nur sagen, Saidi, vielen Dank dir und vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt, egal auf welcher Plattform du unseren Podcast schaust oder hörst. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis dann, tschüss.